Da kann man im Internet auch sehr eindrückliche Bilder sehen, wie zum Beispiel eine Pastorin mit dem Kind, was getauft wird, getragen von seinen Eltern, mit ihren Füßen in der Weser steht. Das ist ursprüngliches Christentum. Schöpfungsspiritualität pur.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Gott gab uns Atem. Ein Gespräch über Schöpfungsspiritualität mit Dr. Elisabeth Steffens. Hallo, ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ihr hört mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinzer. Wer jetzt im Sommer draußen unterwegs ist, der kennt das bestimmt. Ihr steht am Meer, auf einem Berg oder im kühlen Wald und ihr denkt euch, wow, ganz schön großartig, oder? Das Staunen über die Natur, die uns umgibt und in der alles wohlgefügt zusammenzupassen scheint, das ist wohl so alt wie der Mensch selbst. Christinnen und Christen sprechen deshalb von der Natur, in der sich der Mensch befindet, als Schöpfung. Das heißt, einer Wirklichkeit, die sich jemand anderem verdankt, einem Schöpfer, Gott. Umweltschutz und der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen lässt sich christlicherseits als Bewahrung der Schöpfung ausbuchstabieren, zu der die Menschen von Gott berufen sind. Wie in der Gesellschaft insgesamt ist aber auch in den Kirchen angesichts von Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung zuletzt immer mehr in den Vordergrund gerückt, wie prekär dieser Erhalt der Schöpfung ist. Im Bistum Hildesheim, also im Nordwesten Deutschlands, gibt es seit kurzem ein Umweltteam, das auch Angebote rund um das Thema Schöpfungsspiritualität verantwortet. Die Referentin für Schöpfungsspiritualität ist in dieser Folge zu Gast hier bei uns im Podcast, Dr. Elisabeth Steffens. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Heinze.
Frau Dr. Steffens, dass auch Christinnen und Christen der Schutz der Umwelt am Herzen liegt, das leuchtet ja schnell ein. Aber was genau verbirgt sich denn hinter einer Spiritualität der Schöpfung? Und ist diese etwas spezifisch Christliches oder wäre die auch interreligiös denkbar oder gar areligiös?
Gott gab uns Atem. Dieser Liedanfang ist das Thema unseres Gespräches, Herr Heinze. Gott gab uns Atem, damit wir leben, so heißt es in einem Lied weiter. Schöpfungsspiritualität ist also so alt wie unser christlicher Glaube selber. Sie setzt bei dem Bewusstsein an, Gottes geliebte Geschöpfe zu sein. Dieser Glaube wird in der Schöpfungsspiritualität durch alle Sinne wahrgenommen, besonders durch das Atmen. Atmen ist ein biologischer Prozess. Wir Menschen müssen atmen, damit wir leben können. Pflanzen und Tiere atmen auch, um leben zu können. Wir Menschen sind deshalb ständig, bewusst oder unbewusst, durch unser Atmen in Verbindung mit ihnen. In dem Wort Schöpfungsspiritualität steckt das lateinische Verb spirare. Im Deutschen heißt das Wort atmen. Von daher ist Schöpfungsspiritualität vielleicht ein christlicher Begriff. Im Grunde genommen geht es aber um etwas allzu Menschliches. Es geht um das Wahrnehmen von Ursprünglichem, um Antworten auf Fragen, woher der Mensch kommt, wer er ist und wie gutes Leben auf der Erde möglich ist. Auch andere Religionen setzen sich mit ihren Ursprungsmythen auseinander und entwickeln daraus Ethiken. Für mich gibt es eigentlich keine areligiösen Menschen, wenn man religiös vom lateinischen Verb religare, anbinden oder festbinden her versteht. Somit würde ich sagen, dass Menschen, die eine Naturspiritualität jenseits der Religionen praktizieren, auch religiös sind. Denn sie vertrauen auf die Kräfte der Natur und engagieren sich für den Umweltschutz.
Ich habe hier mal ein Zitat, das Hildegard von Bingen zugeschrieben wird. Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün. Welchen Beitrag könnten Christinnen und Christen leisten, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht? Und welche Ideen und Ressourcen stellt dabei die christliche Tradition bereit?
Ja, ich komme gebürtig aus der Eifel und bin am Rande des rheinischen Braunkohlereviers aufgewachsen. In der Nähe von Düren gibt es einen Ort, der heißt Arnoldsweiler. Dort soll der heilige Arnold gestorben sein. Er lebte im 8. Jahrhundert und war Musiker am Hofe Karls des Großen. In einer Legende heißt es, dass er einmal mit Karl dem Großen folgendes Abkommen getroffen hatte. Der Herrscher sollte ihm ein Waldstück schenken, das der heilige Arnold umritt, während Karl der Große zu Mittag speiste. Tatsächlich schenkte ihm Karl der Große das von ihm umrittene Waldgebiet. Arnold wiederum vermachte den Wald den Menschen in den 20 umliegenden Dörfern. Aus Dankbarkeit verpflichtete Erzbischof Gero von Köln die Menschen, jedes Jahr zu Pfingsten ein Kerzenopfer zu bringen. Im Rahmen der friedlichen Proteste für den Erhalt des Hambacher Waldes heute gibt es ein neues Ritual in Anlehnung an diese Legende. Am Pfingstmontag findet seit 5 Jahren eine Fahrradwallfahrt statt, die damit endet, dem heiligen Arnold für den Wald einen Wachszins zu überbringen. Sehr wertvoll an dieser neuen Tradition für Klimaschutz und den Braunkohleausstieg ist, dass nicht nur unsere christlichen Initiativen wie Kirchen im Dorf lassen mitmachen, sondern auch Mitglieder nichtchristlicher Initiativen wie Waldspaziergang Hambacher Wald. Deren Mitglieder sind auch dabei.
Ja, und ein weiteres Beispiel für einen christlichen Text, der sich dem Lob der Schöpfung und dem Lob des Schöpfers widmet, ist der Sonnengesang des heiligen Franziskus aus dem 13. Jahrhundert. Dessen Laudato Si hat dann Papst Franziskus 2015 aufgegriffen als Titel seiner Umweltenzyklika. Und die dreht sich ja um die Sorge um das gemeinsame Haus. Welche Denkanstöße bietet dieser Text auch für einen spirituellen Blick auf die Schöpfung und damit auch auf Ihre tägliche Arbeit?
Für Papst Franziskus ist die derzeitige Klimakrise eindeutig darauf zurückzuführen, dass wir Menschen, vor allem im globalen Norden, vergessen haben, dass wir auch organisch Schöpfung sind. Unser menschlicher Körper besteht etwa zu 70% aus Wasser. Wasser quoll aus der Erde, so heißt es im ersten Schöpfungsbericht. Und Papst Franziskus mahnt direkt im 2. Absatz der Enzyklika Laudato Si, dass die verwüstete Erde heute seufzt. Er sieht den Grund dafür, dass wir vergessen, dass wir selber Erde sind und dass unser eigener Körper aus den Elementen des Planeten gebildet ist. Der derzeitige Klimawandel ist also menschengemacht. Dies belegt Franziskus beispielsweise anhand des Verlustes an Wasserqualität und der biologischen Vielfalt weltweit. Er ruft alle Menschen guten Willens auf, sich gemeinsam für eine lebenswerte Welt zu engagieren. Und neben Verhaltensänderungen und technischen Lösungen verweist er auch auf unsere Liturgien als Kraftorte zum Sein in der Welt von heute. Die spirituelle Kraft unserer Mitgeschöpfe in Gottesdiensten erfahrbarer zu machen, gehört von daher wesentlich zu meinem Arbeitsbereich.
Welche Chancen birgt ein Zugang über diese Schöpfungsspiritualität für Menschen, die noch keinen Kontakt zur Kirche hatten oder denen die Kirche fremd geworden ist? Könnte die Beschäftigung mit der Schöpfung vielleicht neu erlebbar oder spürbar machen, worauf es im christlichen Glauben zentral ankommt?
Ja, da fällt mir unser Laboratorium Schöpfungsspiritualität ein, das wir vom Umweltteam des Bistums Hildesheim diesen April in Klosterwald Loccum ausgerichtet haben. In Anlehnung an Psalm 31 lautete das Thema: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Durch verschiedene Angebote wie Qigong, Waldbaden, aber auch das Feiern eines Gottesdienstes in der Kathedrale unter dem Blätterdach, konnten Menschen mit unterschiedlicher religiöser Neigung ihr Verhältnis zu sich selbst und zur Natur neu ausloten. Dabei war das achtsame Zugastsein inmitten von alten Buchen und Eichen, in der Nähe von Spechten und Enten auf Seerosenteichen wesentlich. Ein weiteres Merkmal unseres Zusammenseins, auch mit unseren Mitgeschöpfen im Klosterwald, war die Begegnung auf Augenhöhe. Zugastsein in der Schöpfung und Begegnung auf Augenhöhe sind zwei Pfeiler christlichen Glaubens, die uns Jesus von Nazareth vorgelegt hat.
Sie haben jetzt gerade von Qigong gesprochen und von Waldbaden. Unter Qigong kann ich mir noch was vorstellen, aber Waldbaden, das müssen Sie mir mal ganz kurz erklären. Was ist denn Waldbaden?
Ja, Waldbaden kommt ursprünglich eigentlich aus Japan, ist etwa im vergangenen Jahrhundert in den 80er Jahren entstanden. Und es geht primär einfach darum, den Wald als Kraftort, als Ort des Wohlfühlens zu erleben, ihm natürlich auch achtsam zu begegnen. Und was sehr interessant ist, dass sich daraus in Japan bereits auch sozusagen ein medizinisches Universitätsfach entwickelt hat, weil nachgewiesen werden konnte, dass durch diese Art im Wald zu sein Depressionen reduziert werden, die Nervensysteme gestärkt werden und auch das Immunsystem. Von daher ist Waldbaden jetzt primär auch keine christliche Art, die Schöpfung wahrzunehmen. Aber für uns, die wir da im Kloster Waldlockum unterwegs waren, war das halt sozusagen eine sehr ursprüngliche Form, Natur oder wie wir Christen und Christinnen sagen, Schöpfung wahrzunehmen.
Ja, das ist ja auch ein Bild, was sehr sprechend ist. Also wie ich in einen See gehe und mich mit Wasser umgebe, so kann ich halt auch in einen Wald gehen und mich mit Bäumen und Natur umgeben. Sehr schön. Welchen Rat hätten Sie denn ganz konkret für Menschen, denen einerseits der achtsame Umgang mit der Natur am Herzen liegt, in deren Alltag aber andererseits das Staunen über die Schöpfung und die Aufmerksamkeit für die Schöpfung schnell mal in den Hintergrund tritt? Ich bin da ganz ehrlich, bei mir ist das häufig so. Was könnte ich denn da besser machen?
Ich würde vorschlagen, einmal nachzuspüren, wie Menschen im Alten Testament die Schöpfung poetisch staunend beschrieben haben. Im Psalm 104 steht zum Beispiel, Bäume des Schöpfers trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. In ihnen bauen die Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge gehören dem Steinbock, dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten. Die Sonne weiß, wann sie untergeht. Du sendest Finsternis und es wird Nacht. Dann regen sich alle Tiere des Waldes. Ja, ich frage Sie, sind diese um die 3000 Jahre alten Beschreibungen der Schöpfung nicht wunderschön?
Absolut. Und trotzdem ist ja das Problem, dass man im Alltag kaum oder selten an diese tollen Texte und an diese wunderbaren Beschreibungen denkt.
Ja, aber ich glaube, wenn man solche Texte verinnerlicht und dann rausgeht, erstmal tief einatmet und vielleicht dann ja draußen eine Meise hört, dann denkt man vielleicht nicht nur gerade auch an seine derzeitige Beschäftigung, an seine Probleme, an die Aufgaben, die zu bewältigen sind, sondern das schafft eine gewisse Weite und andererseits aber auch ein gewisses Verwurzeltsein.
Ja, man ist auch bewusster dann einfach in der Welt unterwegs, wenn man tatsächlich auf solche Dinge achtet, die einem sonst irgendwie ja entweder gar nicht mehr auffallen oder die man für selbstverständlich hält. Ich werde es probieren. In letzter Zeit sind in Deutschland auch im Bereich des Klima- und Umweltschutzes ja manche Konfliktlinien sehr klar zutage getreten. Mancherorts erntet man genervtes Augenrollen oder noch viel heftigere Reaktionen, wenn man mit dem Thema anfängt. Für viele fungiert das Grüne sogar als Feindbild. Was könnten denn Gemeinden vor Ort tun, damit ein Ausweg aus solchen Verhärtungen gelingt? Welche praktischen Tipps hätten Sie, wenn ich Menschen für einen achtsamen Umgang mit der Schöpfung begeistern will, ohne direkt unter falschen Ideologieverdacht zu geraten oder von vornherein mit dem Thema auf Ablehnung zu stoßen?
Ja, am 1. September diesen Jahres beginnt sie wieder, die ökumenische Schöpfungszeit. Der diesjährige Eröffnungsgottesdienst findet statt in Eberswalde, ganz passend zu dem Thema Lass jubeln alle Bäume des Waldes. Dieser schöpfungsspirituelle Auftrag ist Psalm 96 entnommen. Und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland hat zu diesem Thema bereits einen Gottesdienstentwurf im Internet publiziert. Gläubige könnten also einladen, in einer Feier unsere Mitgeschöpfe zu ehren und zu preisen und anschließend gestärkt und kreativ in ihren Gemeinden schauen, wo und wie sie Bäumen und damit auch Vögeln, Insekten, Moosen und schließlich auch uns gutes Leben ermöglichen können. Dazu können sie Verantwortliche aus den Bereichen Politik, Naturschutz und Kultur einladen. Ja, ich würde mir vorstellen, das könnte vielleicht ein Tipp sein, um Menschen für einen achtsamen Umgang mit der Schöpfung zu begeistern.
Wir können ja Infos zu diesem Thema Schöpfungszeit gerne bei uns in die Shownotes, also in den Begleittext zu diesem Podcast packen. Falls das also für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade wirklich eine Idee wäre, das im September mal in der Gemeinde zu probieren, dann schauen Sie mal in den Text und da finden Sie weitere Kontakte, die wir Ihnen gerne noch zusammenstellen. Sie selbst sind ja von Haus aus Lateinamerikanistin. Was haben denn Menschen in Lateinamerika uns in Mitteleuropa vielleicht voraus, was den Blick auf Schöpfung und Natur anbelangt?
Ja, in meiner Dissertation habe ich interkulturelle Wege für ein anderes Verstehen indigener Völker in Lateinamerika entworfen. Dazu habe ich auch vor allem ihr politisches und ihr religiöses Denken anhand von authentischen Äußerungen untersucht. Der Natur zu gehören, das ist für indigene Menschen grundlegend. Da gibt es zum Beispiel Angehörige des Volkes der Quechua in den Anden, die daran glauben, dass Hügel, Flüsse, Wälder, Wasserfälle und Steine von beschützenden Geistern erfüllt sind. In ihren jahrtausendalten Riten beten sie diese Geister an, damit sie ihnen wohlgesonnen sind und sie nicht bedrohen. Der starke Glaube an die Naturkräfte und der Raubbau an wertvollen Ressourcen hat dazu geführt, dass Indigene die Verfassungsreform in Ecuador 2008 wesentlich beeinflusst haben. Sie erreichten, dass in der neuen Verfassung die Rechte der Pachamama, der Mutter Erde, anerkannt wurden. Denn wenn die Mutter Erde zerstört wird, können auch indigene Völker nicht mehr leben. Sie gehören untrennbar zusammen. Dieser Philosophie liegt ein biozentrisches Menschenbild zugrunde. Sie ist anders als unser überwiegend anthropozentrisches, geleitetes Denken und Handeln hier in Europa.
Ja, und ich frage mich gerade, wie dieses Bild unter Umständen den Menschen in einer so hochindustrialisierten Ecke wie Mitteleuropa nahezubringen ist.
Ja, da finde ich aktuell ganz interessant, dass ja es viele Debatten um die Rechte der Natur gibt. In Deutschland, in Spanien, in Kolumbien, aber auch in China. Und es gibt zum Beispiel in Spanien auch ein Gebiet, was sehr durch den Gemüseanbau, den industrialisierten sozusagen verschmutzt wurde. Und dort ist es erreicht worden, dass das Gebiet jetzt sozusagen auch Recht auf, ja, sage ich mal, Gesundheit seiner Mitgeschöpfe hat. Und ich denke, wenn wir auch verstehen, dass wenn es unseren Mitgeschöpfen gut geht, dass es auch unsere Gesundheit fördert. Von daher finde ich diese Naturrechtsdebatte in Deutschland, in Europa ganz hilfreich, um halt auch unsere Illusionen ein bisschen zu zerstören. Wir seien der Mittelpunkt der Welt, wir Menschen seien die Beherrscher, sondern dass wir uns auch für die Natur stark machen, uns engagieren und das halt auch dann wieder auf uns zurückfällt, weil wir einfach gesund leben können und ja.
Der zentrale Ort in der Gemeinde, in dem Menschen mit ja ganz unterschiedlichen Überzeugungen oder spirituellen Prägungen zusammenkommen, ist der Sonntagsgottesdienst. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit besteht auch darin, Impulse zu geben, um die dortige Liturgie, ich sag mal, schöpfungsgerecht oder schöpfungsgerechter zu gestalten. Was bedeutet das konkret, mal über die Schöpfungserzählung aus der Bibel hinaus, die wir immer in der Osternacht als Lesung hören?
Ja, damit Gemeinden ihre Liturgie noch schöpfungsgerechter gestalten können, arbeite ich zusammen mit meinen KollegInnen im Umweltteam an zwei Handreichungen. Die eine soll Material bieten, um Gottesdienste wie Klimaandachten oder auch ein Müllpilgern zu gestalten. Die andere Handreichung soll anregen, noch mehr zu überprüfen, woher die Kerzen, die Blumen und der Wein stammen, die unsere Feiern verschönern. Generell aber finde ich, kann sich jede Gemeinde schon heute vornehmen, beispielsweise einmal im Monat das Gebet für die Erde, das Papst Franziskus in Laudato Si formuliert hat, zu beten. Oder sie kann besondere Lieder singen, wie das Lied »Ja zur Schöpfung«. Es kam dieses Jahr bei der Sternsinger-Aktion, glaube ich, neu auf. Und wenn wir nochmal auf die Grundelemente der Natur schauen, wie Wasser und Feuer, dann stellen wir fest, dass sie zum Beispiel bei der Spendung der Taufe und der Firmung eine zentrale Rolle spielen. Beim Feiern der Sakramente können wir also bewusst erklären, dass auch sie und nicht nur wir Menschen Gottes geliebte Geschöpfe sind. Sie sind also unsere Mitgeschöpfe und von daher genauso zu achten und zu ehren. Sie besitzen auch göttliche Kraft. Und in jeder Eucharistiefeier findet ja eigentlich schon seit jeher die Schöpfung durch Brot und Wein ihre Erhöhung. Und wenn wir diese Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit miteinander teilen und essen, dann nehmen wir ja nicht nur Jesus in uns auf, sondern die ganze Schöpfung. Und dieses starke Geheimnis kann uns von innen her wandeln, um nach dem Gottesdienst besser oder anders zu handeln. Und vielleicht liegt darin auch ein Potenzial für die Gemeinden und für uns Christen und Christinnen, diese Verbindung immer wieder in unseren Liturgien auch zu kommunizieren.
Wäre es vielleicht auch eine Option, öfters mal mit dem Gottesdienst den Kirchraum zu verlassen und einfach mal ab in die Schöpfung zu gehen? Ich meine, man kennt das ja von manchen Gemeinden an Himmelfahrt zum Beispiel, dass es da so Freiluftgottesdienste gibt oder Berggottesdienste. Das ist ja auch eine schöne Art, vielleicht mit der Schöpfung mal anders in Kontakt zu treten im Gottesdienst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir nochmal an die Spendung der Taufe denken, habe ich mit Begeisterung festgestellt, dass es in Bremerhaven alle 2 Jahre ein ökumenisches Tauffest gibt. Da werden dann an der Weser Altäre aufgebaut und Menschen können sich anmelden, um sich taufen zu lassen, beziehungsweise ihre Kinder. Und da kann man im Internet auch sehr eindrückliche Bilder sehen, wie zum Beispiel eine Pastorin mit dem Kind, was getauft wird, getragen von seinen Eltern, mit ihren Füßen in der Weser steht. Und das ist ja auch, ja, das ist ursprüngliches Christentum. Das ist, wie wir uns auch vorstellen können, dass Johannes der Täufer Jesus getauft hat. Ja, und dieses ökumenische Tauffest auch noch, ist es auch noch ökumenisch, finde ich super wertvoll und ist, ja, Schöpfungsspiritualität pur.
Da muss man noch nicht mal an die Weser fahren übrigens, das kann ich mal ein bisschen angeben. Ich weiß, dass es sowas an der Elbe in Dresden Anfang September auch gibt. Die evangelische Kirche in unserer Landeskirche in Sachsen organisiert das Ganze. Ob man da die Beine auch in die Elbe tunkt, das weiß ich nicht genau, aber es gibt zumindest auch so eine Initiative und da sind wir auch sehr gespannt drauf. Und tatsächlich habe ich neulich erst gelesen, sind alle Taufslots bereits ausgebucht, also mit großem Interesse im Vorfeld und schauen wir mal, wie das wird. Ich meine, am 1. September ist das in Dresden. Schöne Sachen, die sich da auch entwickeln. Wenn man genauer hinsieht, begegnet einem in Symbole gegossene Natur auch im Kirchenraum oder mit dem Hahn auch schon weit sichtbar auf dem Dach. Für Sie im Bistum Hildesheim war das Anlass, mal genauer in den Blick zu nehmen, welche Heilige alle einen Vogel haben, also mit einem Vogel irgendwie dargestellt werden. Deshalb zum Schluss die persönliche Frage an Sie. Welcher Vogel ist dabei Ihr liebstes Federtier und Begleiter geworden und warum?
Ja, einer meiner Lieblingsvögel ist der Mauersegler. Weil wenn ich Anfang Mai vom Himmel her zum ersten Mal im Jahr seinen Rufen höre, ja, dann weiß ich, jetzt wird Sommer, jetzt naht der Sommer und das erfüllt mich mit Freude.
Sehr schön. Frau Dr. Steffens, ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen, wunderbaren, kraftstärkenden Sommer.
Oh, das wünschen wir Ihnen auch. Alle Informationen zu den Angeboten rund um das Thema Schöpfungsspiritualität im Bistum Hildesheim und Praxishilfen für die Arbeit dazu in den Kirchgemeinden und Pfarreien vor Ort findet ihr verlinkt in den bereits erwähnten Shownotes, also dem Begleittext zur heutigen Folge. Ebenfalls dort zu finden ist eine Spotify-Playlist, in der alle Folgen aus dem Fundus von Mit Herz und Haltung rund um die Themen Umweltschutz, Natur, Bewahrung der Schöpfung für euch versammelt sind. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Kommentiert ordentlich bei Instagram oder Facebook, abonniert uns, gebt uns gern 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und empfehlt uns bitte weiter an andere, die sich für unsere Themen und unseren Podcast interessieren könnten. Wie immer herzlichen Dank für euren Support. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.